Danke vielmals auch Silvio und Beat, dem Leiter von diesem Anbetungsmoment. Ich habe diesen Sonntag gepredigt und nächsten Sonntag und dann brauche ich manchmal eine Herausforderung, ich predigte. Und darum nehme ich zwei Frauen, die man nicht so viel hört. Nächsten Sonntag wäre die syrophönizische Frau, die eine Begegnung hat mit Jesus. Und heute eben Bathseba. Natürlich ist die Geschichte von der Bathseba bekannt, aber wenn man so predigt hört, jedenfalls ist es mir so gegangen, steht meistens der David im Fokus von dieser Geschichte. Kommt heute sicher auch vor, aber mich würde es mal interessieren, wer von euch hat schon mal eine Predigt gehört aus der Sicht von der Bathseba? Niemand, ne? Ich habe gedacht, dass ich den Job wieder übernehmen muss. Ich habe den Text intensiv studiert, ich kann nicht alles sagen, aber ich probiere mal ein paar Sachen anzuschauen und es gibt manchmal einen anderen Blickwinkel. Und ich habe so 5 Erkenntnisse, die gebe ich schon von Anfang an bekannt, dass ihr wisst, wenn es 30 geht. Gottes Wort ist vertrauenswürdig, Gottes Gericht und Gnade gehören zusammen, die kuriosen Nachfolger von Gott, Frauen spielen bei Gott eine wichtige Rolle und Glauben bedeutet auch dranbleiben. Also, liebe Frauen, dürfen jetzt aufmerksam zuhören. Männer sind natürlich auch eingeladen. Vielleicht lernen wir etwas für unser Glaubensleben. Gottes Wort ist vertrauenswürdig. Die Erkenntnis, die ich gehabt habe beim Studieren von dem Text, ist im ersten Moment vielleicht nicht so offensichtlich. Aber umso mehr, als ich darüber nachgedacht habe, meditiert habe, ist mir das wie klar geworden. Also, kurze Zusammenfassung. Der David sieht Bathseba beim Baden, findet sie attraktiv, nimmt sie zu sich, sie wird schwanger, jetzt wird es ihm peinlich, Machtmissbrauch, haben wir gehört. Der Mann kommt heim, schickt den Mann quasi zu der Bathseba, will ihm ein Kuckuckskind unterjubeln. Er macht nicht mit, dann arrangiert der David, dass der Uriah umgebracht wird. Oder? So, und nachher stirbt sogar noch das Kind von diesen beiden. Also aus dem könnte man eine Netflix-Serie machen, oder? Sex and Crime am Königshof, irgend so etwas. Und das ist eine alte Geschichte, aber ich viel wirklich daraus lernen. Jetzt eine kleine Denkaufgabe an euch, dass ihr aktiv beteiligt seid. Ihr könnt auswählen, wer möchtet ihr sein? Bathseba oder der David oder der Uriah? Irgendjemand. Wer möchtet ihr sein? Nur mal hypothetisch. Und ihr habt ja auch Verwandte. Wäre es euch angenehm, wenn über die Jahre Tausende, Zehntausende, Hunderttausende die Geschichte von euch würde lesen, wie ihr involviert seid in so eine sündige, chaotische Beziehungschaos mit Attentat, Mordattentat und Tod? Hättet ihr Freude, dass jeder, der die Bibel liest, euren Namen kann lesen und sagen, haha. Ich auch nicht, oder? Und darum ist eben, wenn wir glauben, dass das Wort Gottes von Gott inspiriert ist und wahr ist und der Heilige Geist hat wollen, dass da und da drinnen steht und der Heilige Geist hat wollen, dass die Geschichte so drinnen steht, wie sie passiert ist, dann ist die Geschichte eben vertrauenswürdig. Weil sie wird absolut schonungslos dargestellt. Es wird nichts beschönigt. Es wird nichts umdeutet. Es wird nichts verdrängt. Es wird nichts verharmlost. Das sind quasi die nackten Tatsachen, wie es passiert ist. Und darum kann ich die Geschichte glauben. Und darum kann ich auch Wundergeschichten glauben von Jesus, wo er zum Beispiel heisst, er ist über das Wasser gelaufen, wo ich vielleicht eher Mühe habe, das zu glauben. Aber weil das stimmt, glaube ich an die anderen Geschichten. Das heisst, wenn wir in diesem Wort lesen, können wir uns darauf verlassen, das ist Gottes Wort. Und Gott will zu dir reden, durch das Wort, in den kommenden Wochen. Gott will dich ermutigen, will dich ermahnen, will dich trösten. Und das ist nicht einfach von Menschen gemacht. Und das war für mich ganz wichtig, das Wort, die Bibel, ist vertrauenswürdig. Das zeigt die Kost, chaotische Geschichte. Sie ist ehrlich, sie ist konkret, sie ist wunderbar. Zweite, Gottes Gericht und Gnade gehören zusammen. Ich habe schon in anderen Predigten gesagt, wir müssen aufpassen, gerade wenn es uns so gut geht, dass man nicht in ein Wellness-Christentum abgleitet. Die Gefahr vom Wellness-Christentum ist, dass man nur noch über das Gute von Gott redet, predigt, über seine Liebe, über seine Segen, dass wir wertgeschätzt sind, dass wir Wert haben, dass wir würdevoll sind, dass wir tolle sind, dass Gott immer zu uns schaut, was alles stimmt. Weil Gott ist ein Gott der Liebe. Und Gott ist Liebe, heisst im 1. Johannesbrief. Gott kann aber auch sehr zornig sein. Das sind nur zwei Vers. Könnt ihr wohl lesen für euch, Jeremia 10 und Kolosser. Wenn ihr in der Konkordanz schaut, kommt das sehr viel vor, wie Gott zornig ist. Das ist noch spannend oder erschreckend, je nachdem. In der Bibel ist der Zorn Gottes eine Reaktion aufs Böse oder auf Ungerechtigkeit. Gottes Zorn ist nicht willkürlich, sondern ist eine gerechte Reaktion auf ein sündiges Verhalten von uns Menschen. Und genau das passiert in dieser Geschichte. Der David sündigt, er ist manipulativ, er missbraucht seine Stellung, er missbraucht seine Macht, seinen Einfluss. Aber Gott lässt das nicht einfach so durchgehen lassen. Er schickt ihm den Propheten Nathan vorbei und der überführt ihn über die Schuld. Wir haben hier den ganzen Text. Es ist ja vielleicht besser, wenn ihr es auch für euch in Ruhe liest. Jetzt wird es ein bisschen persönlich. Liebe Mütter und Väter, falls ein Kind habt, denkt mal an ein Kind von euch oder ein Grosskind, irgendjemand, der euch in den Sinn kommt. Es gibt ja Christen, die immer um Heilung bitten. Wir sollen um Heilung bitten und um Heilung bitten und um Heilung bitten. Habt ihr schon mal überlegt, dass manchmal Gott Menschen krank macht? Das steht da. Und der Herr schlug das Kind und es wurde schwer krank. Also Gott schickt Krankheit vorbei. Und dann heisst der David, betet und fastet und fleht zu Gott, dass das Kind wieder gesund wird und das Kind stirbt. Weil Gott das so will. Was hat das Kind dafür? Was hat das Kind falsch gemacht? Das sind Fragen, die ich an Gott habe, einfach, dass ihr das richtig versteht. Und jetzt in Ihrer Situation, wie ist es echt der Bathseba gegangen? Zuerst wird sie missbraucht, vielleicht von David. Dann stirbt ihr Mann. Und nicht viel später stirbt dann noch das Kind. Was hat sie gefühlt in so einem Moment? Was war in ihrem Herzen? Wie hat sie über Gott gedacht? Wir wissen es nicht, weil die Bibel nichts dazu sagt. Wichtig für uns finde ich, das ist eine Ermahnung, wir sollen nicht mit Gottes Liebe spielen. Gottes Segen ist kein Freipass für krumme Sünden. Weil sonst könnte ich auch mal Gottes Gericht treffen. Das gilt für Bathseba und David, das gilt auch für uns. Gericht ohne Gnade ist Willkür. Gnade ohne Gericht ist billige Gnade, hat der Bonhoeffer gesagt. Oder? Also nein, Gericht ohne Gnade ist Willkür. Gnade ohne Gericht ist billige Gnade. Da haben wir den Eindruck, ich kann machen, was ich will. Und darum habe ich gesagt, Gericht und Gnade gehören zusammen. Und der Einzige, der gerecht ist, ist Gott, obwohl diese Geschichte sehr viele Fragen noch offen lässt, finde ich, gerade wegen dem Kind. Aber können wir darüber nachdenken. Dann kommen wir zu den kuriosen Nachfolger Gottes. Wir wissen, wie die Geschichte von David und Bathseba weitergegangen ist. Sie haben es damals nicht gewusst. Wird Gott ihnen ihre Schuld vergeben oder nicht? Der David geht auf die Knie und zeigt echte Buße, tiefe Reue. Das ist im Psalm 51 niedergeschrieben. Das Kind wird nicht lebendig, aber Gott bleibt David und Bathsheba treu. Mir ist aufgefallen, in all diesen Texten, es geht noch ein bisschen weiter, es steht nie nicht irgendetwas vom Glauben von der Bathsheba. Ob sie einen Glauben hatte oder was für einen Glauben. Hat sie Heilige Schriften gelesen? Hat sie gefastet? Hat sie gebetet? Ist sie zu einer Seelsorgerin gegangen oder zu einem Prophet? Es steht nichts. Das heisst nicht, dass sie keinen Glauben hatte. Vielleicht war es einfach zu natürlich, dass das im Wort Gottes nicht vorkommt. Aber es ist irgendwie ein bisschen kurios. Die Geschichte von Gott mit der Bathsheba geht weiter. 2. Samuel 12. Und David tröstete seine Frau Bathsheba. Und er ging zu ihr ein und lag bei ihr. Und sie gebar einen Sohn. Sie gab ihm den Namen Salomo. Der Herr liebte ihn. Da sandte sie durch den Propheten Nathan hin. Der Nathan kommt zum Gericht. Und der Nathan kommt jetzt zum Sagen wieder vorbei. Sie wird wieder schwanger. Sie gebärt den Salomon. Das heisst, die Geschichte geht weiter. Gott benutzt kuriose Situationen und Gott benutzt kuriose Sachen, um seine Ziele zu erreichen. Jemand hat einen freien Gebetsmoment gebetet vorhin. Gott, manchmal wissen wir nicht, warum das und das passiert, aber du weißt es. Wir wissen es manchmal nicht. Aber Gott braucht so spezielle Leute, um seine Ziele zu erreichen. Nur ein paar. Der Abraham, einerseits voller Glauben, verlässt das Land, auf der anderen Seite verleugnet er seine Frau. Der Mose, der grosse Führer, der nicht reden kann. Die Jonah, der Prophet, widerwillig und zornig, will auch abhauen und die gleichen Botschaften von Gott. Der Petrus, voller Mut, oder, läuft übers Wasser und gleich ein Feigling. Der Paulus, ein Christenverfolger und doch der grösste Missionar. Und jetzt bei uns, wir könnten es jetzt so namentlich erwähnen, wie ist es bei uns? Haben wir auch nicht beide Aspekte bei uns? Wir machen Fehler und wir sündigen. Wir sind manchmal voller Vertrauen, dann sind wir wieder kleingläubig. Wir gehen auf Abwägen und wir beten Gott wieder an. Manchmal denken wir vielleicht, Gott kann mich nicht brauchen für sein Reich. Oder man denkt, ohne mich wäre die Kirche schon langsam gefallen. Das kommt ein bisschen vor in dieser Geschichte von Bathsheba. Es ist eine Geschichte von der Ermutigung. Gott lässt uns nicht fallen. Auch wenn man Schwieriges erlebt, er kommt mit uns mit. Weil sein Zorn ist nicht sein letztes Wort. Du aber, Herr, bleibst ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und gross zu Gnade und Treue. Ich darf wissen, ich darf bei Gott immer wieder einen Neuanfang machen, wenn ich versagt habe, wenn ich übermütig war, wenn ich kleingläubig war. Und er geht mit mir einen Weg, weil Gott will ja farbige Original und nicht schwarz-weiß Kopien. Frauen spielen bei Gott eine wichtige Rolle. Ja. Lies doch noch schnell den Text. Es ist ein bisschen langweilig, hier die Geschlechterfolge zu lesen. Gell? Aber es ist eine interessante Pointe drin. So fängt das Matthäus-Evangelium an und erzählt alle Geschlechter auf, direkte Linie aus denen, wo Jesus Christus kommt. Da kommen diverse Frauen vor, so wie Tamar, die von ihrem Schwiegervater geschwängert worden ist. Wie ein Rahab, der eine Prostituierte war. Wie ein Ruth, der eine Ausländerin war. Und der letzte Vers ist da eben entscheidend. David aber zeugte Salomo von der Frau des Uriah. Wer ist die Frau des Uriah? Das ist eben Bathsheba. Und dann geht die Geschichte weiter, direkt zu Jesus. Jesus stellt sich zu der Geschichte, zu der Bathsheba. Er sagt eigentlich, durch diese Linie komme ich. durch den Sohn von Salomo wird der Retter der Welt geboren. Von dem kommt die Abstammung. Und was noch interessant ist, jüdische so Geschlechterfolgen an einer Reihe, die kommen meistens nur Männer vor. Und der Matthäus kontaminiert die Ahnenreihe mit Frauen. Und zwar Frauen mit zweifelhaftem Ruf, die eben Ausländerinnen gewesen sind, vielfach. Die Frauen haben vielfach einen sehr starken Glauben gehabt, darum kommen sie vor. Und das zeigt, das ist wichtig, dass weder Geschlecht, ethnische Herkunft, gesellschaftlicher Ruf oder moralische Lebenserfahrung entscheidend ist, ob wir Teil von Gottes Volk werden. Entscheidend ist das Herz und das Glauben. Entscheidend, was in uns innen ist. Das gilt für Frauen und Männer. Und Bathsheba ist eben so eine. Und die kommt vor, quasi vor der Weihnachtsgeschichte. Kommen wir zum Letzten. Glauben bedeutet auch dranbleiben. Als ich noch ein bisschen nachdenkte über Bathsheba, ist mir aufgefallen, sie ist aus meiner Sicht nicht nur ein Opfer von David. Weil als er mit den Avancen gekommen ist, hätte sie ja Nein sagen können. Das wäre vielleicht schwierig gewesen. Aber sie konnte Nein sagen. Und sie hat sich wehren können. Steht aber nicht so. Vielleicht hat er die Anerkennung vom König auch gefallen. Und dann ist sie schwanger geworden, das erste Mal. Sie hat vorher kein Kind gehabt. Wie erklärt sie das den Verwandten? Hat sie eine Geschichte erfunden? Hat sie die Worte gesagt? Und wo ihr Mann plötzlich im Krieg stirbt, ich habe mich einfach gefragt, hat sie wirklich nicht gemerkt, dass David dahinter steckt? Hat sie das wirklich nicht gemerkt? Wieso hat sie ihn trotzdem geheiratet? Jedenfalls hat sie nie aufgegeben, egal wie ihre Lage war. Sie hat gekämpft, sie hat den Verlust von ihrem Ehemann überwunden, sie hat den Tod von ihrem ersten Kind überwunden, sie hat später 3 Söhne geboren, einer davon ist der David. Und aus dem ist eben dann auch Jesus entstanden. Ich komme zum Fazit der Predigt, der Geschichte. Gott benutzt bewusst unperfekte Menschen für sein Reich. Und wir können ihm einfach vertrauen. Dabei ist der Glaube häufig nicht spektakulär, sondern es heisst einfach aushalten, dranbleiben, durchhalten. Trotz Fragen, trotz Zweifel, trotz Versagen. Du musst nichts Besonderes sein, um Gott nachfolgen können. Du musst nur bereit sein, dich von Gott zu brauchen lassen. Und egal, wo du gerade stehst in deiner Geschichte, egal, wie es dir gerade geht, Gott kann deine Geschichte immer wieder neu schreiben, ein anderes Kapitel schreiben. Bathsheba ist ein Bild für Gottes Geschichte, für Gottes Gericht und Gnade. Ihre Geschichte fängt an mit einer sehr schwierigen Situation. Aber sie endet in der Königslinie von Jesus. Das ist kein Zufall. Das ist eine Botschaft, die Gott uns mitgibt. Gott verwirft uns nicht, wenn wir gebrochen sind. Gott verwirft uns nicht, wenn wir am Boden sind. Er hilft uns. Er richtet uns auf. Er tröstet uns. Er geht mit uns auf einen Weg. Und darum können wir mit ihm gehen. Wir können ihm vertrauen, weil er ist vertrauenswürdig.